Letztes Mal hatten wir begonnen, messianische Stellen im Buch Micha anzuschauen. Und wir hatten uns ziemlich ausführlich unter anderem mit Micha 3, Vers 12, mit dem gepflügten Tempelberg befasst. Und jetzt kommen wir zu Micha 5, Vers 1. Aber des Zusammenhangs wegen lesen wir schon in Kapitel 4, ab Vers 9 und gehen dann weiter in Kapitel 5 bis Vers 8. Könnte uns jemand diesen Text vorlesen? Ja, genau. Aber könnte man das am Mikrofon vorlesen? Sonst ist es auf der Aufnahme dann nicht mehr hörbar.
Nun, warum erhebst du ein Geschrei? Ist kein König in dir? Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben, wie eine Gebärende? Kreise und stöhne, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun wirst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Dort wirst du errettet werden. Dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Und nun haben sich viele Nationen gegen dich versammelt, die sprechen, sie werde entweiht und unsere Augen mögen mit Genugtuung auf Zion sehen. Aber sie kennen die Gedanken des Herrn nicht und verstehen seinen Ratschluss nicht, denn er hat sie gesammelt, wie man Garben auf die Tenne sammelt. Mach dich auf und trisch, Tochter Zion, denn ich werde dein Horn zu Eisen und deine Hufe zu Erz machen. Und du wirst viele Völker zermalmen. Und ich werde ihren Raub dem Herrn verbannen und ihr Vermögen dem Herrn, Herrn der ganzen Erde. Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Wange. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sich hingeben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israel. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden wir 7 Hirten und 8 Menschenfürsten dagegen aufstellen. Und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assyrien erretten, wenn es in unser Land kommen und wenn es in unsere Grenzen treten wird. Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau von dem Herrn, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Und der Überrest Jakobs wird unter den Nationen, inmitten vieler Völker, sein wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Löwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt und niemand errettet. Hoch erhoben sei deine Hand über deine Bedränger, und alle deine Feinde mögen ausgerottet werden. Und es wird geschehen an jenem Tag.
Ja, bis dahin, das reicht, danke, bis Vers 8. Micha 5, Vers 1 ist ja so bekannt, in anderen Bibeln ist es mit der Verszählung etwas anderes, da ist es, und du Bethlehem Ephrata, ist es Vers 2, oder? Stimmt's? Ja. Aber es steht das Gleiche drin, nur ist die Verszählung anders. Also dieser Vers ist gut bekannt als messianische Stelle auf das erste Kommen von Jesus Christus hin. Der Messias sollte aus Bethlehem Ephrata kommen. Ephrata wird noch hinzugefügt, um klarzumachen, dass nicht das Bethlehem gemeint ist in Galiläa, in Nordisrael. Gibt es im Alten Testament noch ein Bethlehem. Aber damit klar ist, das ist das Bethlehem im Stamm Judäa. im Stammesgebiet von Judäa gemeint, darum ist der Zusatz Bethlehem Ephrata. Aus dieser Ortschaft soll der Messias kommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und diese Stelle war auch im Judentum von alters her gut bekannt, im Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten. Da wird bei dieser Stelle noch eingefügt, klärend, Meschicha, also auf Aramäisch, der Messias. Ich muss erklären, was ist ein Targum? Ja, ein Targum heißt Übersetzung und damit bezeichnet man die Übersetzung des Alten Testamentes auf Aramäisch. Es war ja so, als die Juden aus Babylon zurückkehrten, aus der Gefangenschaft nach 539 vor Christus, da hatten viele von der neuen Generation Mühe mit Hebräisch. Die sprachen Aramäisch, weil das die Weltsprache war zur Zeit des Babylonischen Reiches. Und noch mehr dann in der Zeit des Persischen Reiches. Und so musste man beim Vorlesen der Bibel übersetzen auf Aramäisch für die, die Mühe hatten. Und in dieser Zeit nach der Rückkehr aus Babylon entstanden ja die Synagogen. Man wollte vermeiden, dass wieder so eine Katastrophe geschehen würde, dass die Juden deportiert werden wegen Götzendienst. Und so war es klar, wir müssen nahe beim Wort Gottes bleiben. Und wie können wir das fördern? Indem wir eben in allen möglichen Ortschaften Synagogen gründen, wo an jedem Sabbat das Wort Gottes vorgelesen wird und wo man auch betet. Und so entstand die Synagogenbewegung. Aber eben an all den Orten, wo man nicht mehr gut Hebräisch sprach, musste der Meturgeman, das ist eben der Übersetzer, musste nach der Lesung von einem Vers aus dem Gesetz, musste er das spontan auf Aramäisch übersetzen. Es musste nicht ganz wörtlich sein, es konnte auch ein bisschen klärend, umschreibend übersetzt sein. Und wenn man die Propheten vorlas, da war das etwas mehr als nur ein Vers, wurde zuerst auf Hebräisch vorgelesen und durch den Meturgeman auf Aramäisch übersetzt. Und das war immer streng mündlich, wurde diese Übersetzung gemacht. Aber mit der Zeit hat man dann auch begonnen, diese Targumim, das ist die Mehrzahl, Targum, Übersetzung, die Targumim, die Übersetzungen, auch aufzuschreiben. Und man hat auch Handschriften in Qumran gefunden, aus vorchristlicher Zeit, mit bereits solchen Targum, also aramäischen Übertragungen. Und in den Rabbinerbibeln ist das ganz üblich, dass man eben nebst dem hebräischen Text und den Kommentaren der wichtigsten Rabbiner hat man auch verschiedene Targumim, also mehrere aramäische Übersetzungen. Und da ist also der Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten ganz wichtig. Die Propheten sind da übersetzt aus der Antike auf Aramäisch, aber eben nicht ganz wörtlich, sondern mit Umschreibungen. Und darum wird hier in Micha 5, Vers 1 wird noch hinzugefügt, aus dir wird mir der Messias hervorkommen. Haben Sie das Wort Meschicha auf Aramäisch, Messias, noch hinzugefügt. Wir hatten das ja auch schon früher mal gesehen, Jesaja 52, Vers 13, wo diese große Prophetie über den leidenden Messias beginnt. Und dann das ganze Kapitel 53. Dort heißt es ja im hebräischen Text, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und im Targum steht, siehe, mein Knecht, Meschicha, der Messias, wird einsichtig handeln. Um klarzumachen, dieser Abschnitt spricht von dem Messias. Und auch hier ist das also von alters her im Judentum überliefert, das ist der Messias, der Herrscher über Israel, der aus Bethlehem kommen sollte. Und darum verstehen wir, wenn wir jetzt aufschlagen im Neuen Testament, warum die Gelehrten König Herodes sofort Antwort geben konnten auf die Frage, wo wird der Messias geboren? Lesen wir zusammen Matthäus 2, Vers 1. Ja, also wir sehen, die Führerschaft wird von Herodes in Jerusalem versammelt. Er stellt die Frage, wo wird der Christus, das ist das griechische Wort für hebräisch Messias, geboren werden? Und sie wissen das ganz klar aus Micha 5, Vers 1 in Bethlehem. Das war also gar keine offene Frage, das war klar, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Und hier haben wir gleich auch das Zeugnis von Matthäus, einem Zeugen aus dem ersten Jahrhundert, dass Jesus Christus wirklich in Bethlehem geboren worden ist und so die Stelle aus Micha eben erfüllte. Regelmäßig um Weihnachten erscheinen ja Artikel in den Massenmedien, wo behauptet wird, das stimme natürlich nicht. Wir wissen heute, dass Jesus Christus nicht in Bethlehem geboren worden sei, sondern in Nazareth. Und haben Sie jemals eine Begründung gelesen? Die können keine Quellen nennen. Es wird einfach behauptet, natürlich, die Evangelisten, die haben einfach Bethlehem eingesetzt, weil es so steht im Buch Micha, um das anzupassen. Aber wenn man zurückfragt, ja und wo sind die Quellen, die belegen, dass er in Nazareth geboren worden wäre? Die haben keine Quellen. Und das hat mit Wissenschaftlichkeit überhaupt nichts zu tun. Aber wir haben Quellen aus der frühesten Christenheit, die bezeugen, dass das Matthäusevangelium wirklich von Matthäus geschrieben worden ist im ersten Jahrhundert. Und wir haben Quellen in Bezug auf Markus, Lukas und Johannes aus der frühesten Christenheit, dass wirklich eben Markus, dieser Mann, der mit Petrus zusammengearbeitet hat, den Petrus ja auch nennt, mein Sohn, in 1. Petrus 5, weil er so eine enge Beziehung hatte zu ihm, und wirklich Lukas, der Arzt, und Johannes, der Jünger Jesu, das entsprechende Evangelium geschrieben haben. Also wir haben Quellen bis zurück, um zu sagen, die Evangelien sind wirklich im ersten Jahrhundert geschrieben worden, von Leuten, die damals gelebt haben, die das direkt mitbekommen haben. Und wir haben sogar eben Handschriften auch von den Evangelien von Matthäus und auch von Johannes, die wirklich bis in die früheste Zeit zurückreichen. Also wir können belegen, dass diese Quellen aus der Zeit der Augenzeugen kommen. Und jetzt muss man sich gut bedenken, wenn die das erfunden hätten mit Bethlehem, dann wäre das Christentum erledigt gewesen. Denn das wäre ja das Einfachste gewesen, dass wenn die Gegner dann das als Argument gebracht haben, wir wissen ganz genau, dass Jesus Christus in Nazareth geboren worden ist. Und die Evangelien sagen in Bethlehem. Das ist alles eine Lüge. Aber das zeigt eben, diese Veröffentlichung der Evangelien in der Zeit der Augenzeugen, das wäre ein Risiko gewesen. Aber das musste man nicht scheuen. Und wir haben Quellen aus dem Judentum, wo das frühe Christentum angegriffen wird, in Frage gestellt wird, aber die benutzen nie das Argument, dass die Evangelien etwas verkündigen, was nicht so geschehen sei. Aber das wäre das Einfachste gewesen. Aber der Hauptkampf war eine physische Verfolgung der frühen Christen, wie das auch in der Apostelgeschichte berichtet wird. Aber solche Argumente konnten sie nicht bringen. Oder es wurde behauptet, Jesus Christus hätte die Wunder gemacht, weil er Magie ausgeübt hätte. Ja gut, aber das entspricht auch dem, was Matthäus schreibt in Kapitel 12. Er sagt ja, wie früher behauptet haben, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Aber sie konnten keine Argumente bringen, dass die historischen Gegebenheiten nicht stimmen würden in Evangelien. Und dann ist es ja eigentlich umso dramatischer, wenn man dann irgendein Schnipsel findet von einem Text, sagen wir aus dem 4. Jahrhundert, dann springen die Leute alle drauf. Wenn da drin steht, Jesus sagt, Doppelpunkt im Deutschen, meine Frau, und dann ist der Text fehlend. Weiß man nicht mal, was der Satz genau sagt. Und dann die ganze Welt, weißt du, jetzt hat man einen Text gefunden, der sagt, dass Jesus Christus verheiratet gewesen sei. Einen Text aus welcher Zeit? Aus dem 4. Jahrhundert. Und was sagt der Text? Ja, ist so bruchstückhaft. Man weiß nicht mal genau, was dort in diesem Satz genau steht. Und die Gnostiker, die haben Evangelien gefälscht, und wir haben solche Evangelien aus dem 2., das Thomas-Evangelium, 3., 4. Jahrhundert aus dieser Zeit. Also das sind Fälschungen von einer Sekte, die Gnostiker waren eine Sekte, die sagten, Jesus Christus sei kein richtiger Mensch geworden. Er hätte nur so einen Scheinleib angenommen. Und das Neue Testament warnt vor diesen Gnostikern und sagt, wenn jemand nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dann ist das der Geist des Antichristen. Und so steht es in 1. Johannes 4. Da wird gewarnt vor diesen Gnostikern, und diese Gnostiker haben ganz verkehrte Dinge überliefert. Aber eben auch dieses Schnipsel, das wohl aus gnostischen Kreisen kommt, aus dem 4. Jahrhundert, hat historisch überhaupt keinen Wert. Aber wir haben die Evangelien aus dem 1. Jahrhundert, und interessanterweise in den Medien werden die immer in Misskredit gebracht. Und da merkt man, es geht gar nicht um Wissenschaft, sondern es geht diesen Leuten um etwas ganz anderes. Die wollen die Wahrheit des Christentums nicht stehen lassen. Aber dann müssen wir die Dinge wissen und auch informieren. Und viele Leute sind dankbar für die Information, und andere, denen ist das egal. Aber so dürfen wir uns nie irgendwie in Verlegenheit bringen lassen, wenn einer behauptet, ja, er ist ja in Nazareth geboren worden. Sofort fragen, wo sind die Quellen? Oh, das würde mich interessieren. Noch nie gefunden, noch nie in einem Artikel an Weihnachten Quellen gefunden. Wird einfach so behauptet. Und dann immer noch so getan, dass die Wissenschaft sagt. Aber das interessiert uns nicht, wenn jemand das Wort Wissenschaft gebraucht. Wir wollen die Fakten, die Quellen, und die können sie uns nicht bringen. Aber eben gerade die Tatsache, dass Matthäus und dann auch Lukas 2 als Texte aus der Zeit der Augenzeugen uns mitteilen, dass die Geburt Jesu in Bethlehem geschehen ist, ist ganz wichtig, eben um zu belegen, dass sich Micha 5, Vers 1 wirklich so in Jesus Christus erfüllt hat. Gibt es dazu noch einige Fragen? Ja.
Weiß man, in welcher Sprache ursprünglich die Evangelien, die wir heute haben, geschrieben wurden? Weiß man das?
Ja, auf Griechisch. Es gibt eine frühchristliche Notiz von Papias, dass Matthäus sein Evangelium auf Hebräisch geschrieben hätte. Das wäre ein Hinweis, dass Matthäus wohl eine Vorform geschrieben hat auf Hebräisch. Aber davon ist auch nicht ein einziger Satz erhalten. Und das macht klar, dass er eben dieses Evangelium nicht auf Hebräisch verbreitet hat. Sonst wären Überreste da. Das ist ja ganz, ganz typisch bei der Überlieferung der Bibel. Wenn ein Abschreiber irgendwo etwas gefälscht hat oder aus Versehen einen Satz weggelassen hat, dann löst das in der Handschriftenüberlieferung. Wir haben ja heute etwa 5670 griechische Handschriften, von kleinen Bruchstücken bis ganzen Neuen Testamenten. Also da findet man, oder praktisch das ganze Neue Testament, da findet man sofort ein Erdbeben. Das heißt, wenn ein Abschreiber etwas ändert, dann findet man sofort in anderen Handschriften wieder ein Echo davon. Und dass ein Abschreiber plötzlich merkt, aber das hier in dieser Handschrift hat das gefehlt, aber in einer anderen Handschrift war es drin, dann schreibt es vielleicht an den Rand hin. Und das löst sofort ein Erdbeben aus. Also jede geringste Veränderung hat wieder Auswirkungen. Und wenn man natürlich diese Erdbeben verfolgt, sieht man, woher die kommen. Dann sieht man, aha, dort hat ein erster Abschreiber da etwas geändert und da hat sich das in gewissen Handschriften niedergeschlagen. Aber die große Masse der Handschriften, die stimmen dann überein. Und das sind dann Minoritäten, die so abweichen. Ja, und das muss man in dem Zusammenhang wissen. Und jetzt, wenn also Matthäus wirklich auf Hebräisch dieses Evangelium in Umlauf gebracht hätte, im größeren Umfang, und das nicht irgendwie gestoppt hätte oder so, dann müsste es irgendwo Überreste geben. Aber wir haben gar nichts davon. Wir haben nur diese Notiz von Papias. Also, und alle anderen Schriften im Neuen Testament sind ja auch griechisch geschrieben worden. Sogar der Römerbrief hat Paulus nach Rom geschickt, nicht auf Lateinisch, auf Griechisch. Und die haben das verstanden, weil Griechisch damals vor 2000 Jahren die Weltsprache war im Römischen Reich, nicht Lateinisch. Mit Griechisch kam man rund ums Mittelmeerbecken, kam man durch, überall, außer in Spanien, dort musste man Latein sprechen. Ja? Ach so, also Sie meinen die Angriffe der Pharisäer, dass er aus Galiläa stammt und darum nicht der Messias sein könnte. Schauen wir mal in Johannes diese Stelle nach. Das ist Johannes 7. Das war gerade am Laubhüttenfest in Jerusalem. Und könnte jemand vorlesen, Johannes 7, ab Vers 40, ein paar Verse. Ja, bis dahin. Also, da sehen wir diesen Konflikt, ja? Und woher kommt das? Die Evangelien sagen ja, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde. Und dann flohen die Eltern mit dem Kind wegen des drohenden Kindermords durch Herodes nach Ägypten. Nach dem Tod von Herodes, der ziemlich bald darauf erfolgt ist, kamen sie zurück. Eigentlich wollte Josef in Bethlehem Wohnsitz nehmen. Aber dann hörte er, können wir das nachlesen, in Matthäus 2, da hörte er, dass die Politik ganz andere Wege gegangen ist als erwartet. Also, wir haben die Flucht, wir haben jetzt in Matthäus 2 gelesen, wie Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde. Und dann finden wir die Flucht nach Ägypten in Vers 13. Liest jemand vor, bitte? Jawohl, und dann Vers 14.
Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Jawohl, und dann Vers 19 bis 23. Also, wir haben gesehen, Josef wollte eigentlich nach Bethlehem gehen. Und man kann sich vorstellen, dass die Überlegung war, ja, der Messias muss ja aus Bethlehem kommen. Und die Geburt Jesu Christi geschah in Bethlehem. Allerdings war das nicht so geplant. Maria lebte ja in Nazareth. Und auch Josef, der sie dann geheiratet hat. Aber wegen der Zählung des Kaisers Augustus wurden ja alle gezwungen, in ihre Ursprungsstadt zu gehen für die Volkszählung. In Lukas 2 ist übrigens der Ausdruck für diese Einschreibung nicht das typische Wort für eine Steuereinschreibung, sondern es ist das allgemeine Wort für in Listen eintragen. Und es war eben so, um 2 vor Christus war das 25 Jahre Jubiläum von Kaiser Augustus. Man rief ihn damals aus als Pater Patriae, als Vater des Vaterlandes. Und damit musste jeder im Römischen Reich einen Treueeid, also eine Loyalitätsbezeugung auf Kaiser Augustus ablegen. Und dann musste eben das auch erfasst werden, kontrolliert werden. Und so mussten alle in ihre Ursprungsstadt gehen. Und so waren Josef, weil er aus dem Haus Davids war, über Generationen, viele Generationen zurück, und eben auch Maria kam auf eine Seitenlinie, die 1000 Jahre weiter zurück bei David zusammenkam. Und so musste auch Maria eben nach Bethlehem gehen. Und das war genau die Zeit, als sie dann gebären sollte. Aber das hatten sie nicht geplant. Die haben nicht gedacht, wir müssen ja Micha 5 erfüllen. Sondern die waren gezwungen, zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, weil ein heidnischer König eben ein Jubiläum hatte. Und nachher hat er wohl realisiert, dass damit Micha 5 ja in Erfüllung gegangen ist. Der Messias muss in Bethlehem geboren werden. Und da kommen sie aus Ägypten zurück. Das haben sie auch nicht gesucht, nach Ägypten zu gehen. Sondern das war wegen dieses Kindermordes. Aber dann kommen sie aus Ägypten zurück und da denkt er, oh, gehen wir doch nach Bethlehem. Aber dann steht ja hier in Vers 22, als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich dahin zu gehen. Und er bekam sogar eine göttliche Weisung, er müsse nach Nazareth gehen. Aber er hatte auch Angst, nach Bethlehem zu gehen. Es war eben so, das steht nicht hier, sondern das wissen wir von einem jüdischen Historiker aus dem ersten Jahrhundert, von Josephus Flavius, der schreibt darüber, dass König Herodes vor seinem Tod noch im Wutanfall sein Testament geändert hatte. Und da hatte er einen seiner blutrünstigen Söhne an seiner Stelle über Judäa eingesetzt, anstatt den Sohn, der eigentlich vorgesehen war. Und jetzt kommt Josef zurück und sieht, oh, Archelaus, dieser schreckliche Sohn Herodes ist König geworden, da kann ich nicht nach Bethlehem gehen. Und so geht er nach Nazareth. Aber dann erklärt Matthäus, und damit wurde eben eine weitere Prophetie erfüllt. Er wird Nazarener genannt werden. Und jetzt ist klar, also der Messias sollte in Bethlehem geboren werden, dann aber aus Ägypten gerufen werden. Das ist die Prophetie von Hosea 11, Vers 1. Und er sollte Nazarener genannt werden. Und dadurch, dass Jesus Christus den größten Teil seines Lebens eben nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth verbracht hatte, war er nicht bekannt als Jesus der Bethlehemiter, sondern als Jesus von Nazareth oder der Nazaräer. Aber das hat eine andere Prophetie, nämlich aus Sacharja, erfüllt. Wo steht das nämlich? Er wird Nazarener genannt werden. Ja, schlagen wir auf, Sacharja 3. Lesen wir Sacharja 3, Vers 8. Jawohl. Und auch da hat das Targum Jonathan ben Uzziel eingesetzt, Meschicha, der Messias. War auch klar, es ist der Messias. Und da war klar, also wenn der Messias kommt, dann nennt man ihn Spross oder Zweig. Im Hebräischen steht das Wort Zemach, Spross oder Zweig. Das soll sein Name sein. Und wie hat sich das jetzt erfüllt? Jesus Christus wuchs in Nazareth auf. Und der Name Nazareth, was heißt das? Auf gut Deutsch Sprosslingen oder Zweiglingen. Weil die Wurzel Näzer heißt im Hebräischen Zweig oder Spross. Und damit ist Nazareth eben die Sprossstadt oder Sprosslingen. Oder Zweiglingen. Und dadurch, dass Jesus Christus eben bekannt war als Jesus von Nazareth oder Jesus der Nazaräer, wurde er ständig Spross genannt. Und das war die Erfüllung von Sacharja 3, Vers 6. Und noch eine Stelle, Sacharja 6, Vers 12. Und auch diese Stelle war im Judentum klar, das ist der Messias. Was steht dort? Zwölf und dreizehn.
Und spricht zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth: Siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach, denn unter ihm wird's wachsen und er wird bauen des Herrn Tempel.
Noch weiter, Vers 13. Jawohl. Also, es geht auch um den Messias, der König und Priester in einer Person sein sollte. In Israel war ja die Gewaltentrennung. Die Könige sollten aus dem Haus Davids, Stamm Juda, kommen und die Priester aus dem Haus Aarons, Stamm Levi. Und so war das gesichert, dass man die Macht nicht konzentrieren konnte in einer Person und Hohepriester oder Priester und König gleichzeitig zu sein. Aber von dem Messias wurde gesagt, wenn er kommt, wird er die getrennten Gewalten in sich vereinigen. Nebenbei gesagt, die Gewaltentrennung ist nicht eine Erfindung der Aufklärungsphilosophen. Das ist nicht wahr. Aber das lernt man regelmäßig in der Schule. Und da muss man eben zu Hause den Nachhilfeunterricht geben und erklären, das ist ein biblisches Prinzip, dass das Macht nicht zu stark konzentriert sein darf, weil wir Menschen durch Macht sehr schnell korrumpiert, verdorben werden. Aber der Messias, der Vollkommene, der Gerechte, er kann alle Macht in sich vereinigen. Und das wird nur zum Guten sein. Und darum wird er eben herrschen und wird Priester sein auf dem Thron. Aber auch da wusste man, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Und dann hörte man ständig von Jesus, dem Nazaräer. Und dann musste man schalten, aha, wir haben es ja immer gewusst aus den Propheten, man nennt ihn Spross. Ja, und von daher war das eben für viele Leute, Johannes 7 war ja in der Zeit von 29 bis 32, also Jesus Christus lebte schon, lebte 30 Jahre, oder gegen 30 Jahre lebte er in Nazareth. Und darum haben alle gedacht, ja, aber das kann doch nicht der Messias sein, der kommt ja aus Galiläa. Aber die Geburt 30 Jahre früher, die fand statt in Bethlehem. Und so haben sich alle Stellen erfüllt. Man hätte als Bibelleser im Alten Testament rätseln können, ja, was stimmt jetzt? Kommt er aus Bethlehem, aus Ägypten oder aus Nazareth? Aber er hat alles erfüllt. Er wurde in Bethlehem geboren, aus Ägypten gerufen und Nazaräer genannt. Gut, gehen wir zurück zu Micha, oder gibt es noch eine Frage? Ja, schlagen wir das gerade auf. Es gibt natürlich noch mehr Stellen, die den Messias als Spross bezeichnen, aber die ist ganz besonders gut gewählt. Liest uns vor, Jesaja 11, 1 bis 2. Auch eine Stelle, die im Judentum völlig klar auf den Messias gedeutet wurde. Jawohl. Also warum hast du diese Stelle gewählt? Ja, ja. Auch da wird der Messias als Reis und Schössling aus den Wurzeln bezeichnet. Und, ja, aber es ist natürlich keine Rose, sondern eben Rose meint ein Reis, ja? Ein Trieb, ein Spross, ja, genau. Und interessant ist hier das Wort Schössling auf Hebräisch. Weiß jemand, wie es heißt? Netzer. Das ist jetzt, also man kann sagen, es ist ein Synonym zu Zähmach in Sacharja 3 und 6. Und hier haben wir das Wort Netzer, aus dem eben der Name Nazareth gebildet ist. Der Messias wird da eben Netzer genannt. Aus dem Stumpf Isais. Warum heißt es nicht aus dem Stumpf Davids?
Maria, ein Abkömmling nicht von, direkt von David, sondern von dessen Vater ist.
Stimmt das? Das Geschlechtsregister von Josef finden wir in Matthäus 1, nicht wahr? Das ist das Geschlechtsregister der Königslinie über Isai, David, Salomo, Rehabeam und so weiter, die Königslinie bis auf ihn. Und das Geschlechtsregister von Maria findet man in Lukas 3. Über ihren Vater geht das zurück bis auf David. Aber nicht über die Königslinie, sondern über eine Seitenlinie. denn nämlich über Nathan, ein Bruder von Salomo. Aber beide gehen auf David zurück und dann Isai, nachher ist der Stammbaum identisch. Dort, also nach David trennt er sich, aber nicht bei Isai. Der Punkt ist der, das Königtum dieser Familie begann mit David. Und dann kam Salomo und so weiter. Aber das Königtum wurde ja abgeschnitten. Mit dem Untergang des judäischen Königreiches ging das Königtum unter. Und so war dieser Stammbaum eigentlich wie ein abgeschnittener Stamm. Isai, das war noch der nicht König war, aber dann kommt die Königszeit ab David, das ist alles abgeschnitten. Und man dachte sich, ja, aber wie geht das? Jetzt ist das Königtum kaputt und dabei aus der Linie von David sollte doch einmal der Messias kommen. Und dann wird gesagt, ja, es war alles abgeschnitten und jahrhundertelang gab es keine Könige mehr aus dem Haus Davids und plötzlich wurde Jesus Christus geboren in Bethlehem und der sollte eben ein Schössling aus diesem Stumpf von Isai sein und das Königtum dann wieder bilden, nachdem das Königtum des Hauses Davids abgeschnitten war. Drum steht hier der Stumpf Isais, also die ganze Königsdynastie abgeschnitten, aber dann kommt der Messias und beginnt das Königtum wieder neu. Gut, noch etwas, noch eine Frage? Dann gehen wir zurück zu Micha. Wir haben schon letztes Mal so viele Exkurse gemacht und sind kaum auf Micha 5 eingegangen. Am Anfang hatten wir den gleichen Text gelesen. Aber es braucht eben diese Erklärung der Hintergründe. Dann bekommt der Vers eben noch mehr Bedeutung. Jetzt, wenn wir schon ständig am Namen deuten waren, was heißt eigentlich Bethlehem? Haus des Brotes. Bethaus, Lechem, Brot. Brothausen auf gut Deutsch. Warum hat Gott gewählt, dass der Messias in Brothausen geboren werden sollte? Ja? Ja. Wo steht das? Schlagen wir das auf. Johannes 6, ja. Da gäbe es mehrere Verse, aber wir wählen aus den Versen heraus 35.
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten.
Jawohl. Ganz klar. Ich bin das Brot des Lebens. Also es passt wunderbar, dass der Erlöser in Brothausen geboren wurde. Er, das Brot aus dem Himmel. Lesen wir noch Vers 50 dazu. Jawohl. Also wer Jesus Christus ganz bewusst aufnimmt, eben nicht nur kosten, sondern wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dann noch der weitere Satz dazu. Jawohl. Und das hat natürlich eine Auseinandersetzung ausgelöst, diese Aussage, mein Fleisch essen. Und dann sogar noch mehr, Vers 53, liest dazu, wahrlich, wahrlich, in der Mitte.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.
Jawohl, es geht also darum, dass dass man Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist und sein Blut gegeben hat am Kreuz, ganz bewusst in Anspruch nimmt und sagen kann, er ist für meine Schuld gestorben. Das heißt das Blut trinken und das Fleisch essen. Das ist natürlich eine eine bildliche Aussage, um zu sagen, dass man das wirklich für sich ganz persönlich richtig in Anspruch nehmen muss. Und nicht nur ein bisschen davon kosten. Ich habe das Beispiel auch schon mal erzählt, dass ich jemanden, einen wildfremden Mann gefragt habe, glauben Sie, dass Jesus Christus für Sie gestorben ist? Und hat er gesagt, ja, er ist für alle gestorben. Da habe ich gesagt, aber glauben Sie, dass er für Sie gestorben ist? Er ist für alle gestorben. Und dann habe ich nochmal gesagt, aber glauben Sie, dass er auch für Sie gestorben ist? Und er konnte nichts sagen. Er ist für mich gestorben. Er sagte immer, er ist für alle gestorben. Der hat eben das nicht gegessen. Und hier steht, wenn jemand von diesem Brot isst, ist im Griechischen ein Aorist, wer den Akt des Essens vollzieht, so wie der Leben in Ewigkeit, der ist errettet. Nicht vielleicht. Wer diesen Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Aber in Vers 54, dort haben wir eine andere Zeitform. Liest das jemand noch dazu? Nach Vers 55.
Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank.
Jawohl. Es haben sich übrigens viele bei dieser Predigt in der Synagoge in Kapernaum geärgert, weil sie fanden, das tönt ja nach Kannibalismus. Aber der Herr erklärt, dass seine Worte sind Geist und Leben. Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das heißt, das ist nicht wörtlich gemeint, Fleisch essen von einem Menschen, sondern das ist eine geistliche Aussage, eben das Opfer von Jesus Christus für sich richtig in Anspruch nehmen, und zwar für mich persönlich, nicht einfach für alle Menschen. Und ja, und die eigentlich den Herrn innerlich ablehnten, die haben sich dann auch gestoßen und geärgert. Aber die wollten, den hat der Herr erklärt, das ist natürlich geistlich gemeint. Er ist eben der in Brothausen geboren worden ist, um der Welt das Leben zu geben. Aber jetzt eben Vers 54, wer mein Fleisch isst, da ist das Wort isst ein anderes als in Vers 51. Wenn jemand von diesem Brot isst. Auf Deutsch genau das gleiche Wort. Isst, isst. Aber im Griechischen ist es in Vers 51 ein Punktual und im Vers 54 ein Durativ. Ein Punktual bezeichnet die Handlung als punktueller Akt beschrieben. Und der Durativ beschreibt eine Handlung, die fortdauert oder sich wiederholt. Gewohnheitsmäßig. Und jetzt sehen wir, in Vers 51 geht es um die Bekehrung. Wenn jemand von diesem Brot isst, den Akt des Essens vollzieht, dann ist er errettet. So wird er leben in Ewigkeit. Aber in Vers 54 geht es um das Leben des Gläubigen. Wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Hier steht nicht, der bekommt ewiges Leben, sondern hat, der besitzt es. Also der wahre Gläubige, der Errettete, der hat ewiges Leben bereits als Besitz, als gegenwärtigen Besitz. Und was ihn auszeichnet ist, dass er sich geistlich immer wieder nährt von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Sich immer wieder mit dem Opfer und mit der Bedeutung des Opfers auf Golgatha und des geflossenen Blutes beschäftigt. Ein richtiger Gläubiger, der ewiges Leben hat, der macht das. Das ist für ihn eine geistliche Nahrung. Ja, also so viel zu dem Namen Bethlehem. Jetzt haben wir gesehen, der Messias soll aus Bethlehem kommen, der Herrscher über Israel sein soll. Aber Micha 5,1 sagt noch mehr, woher kommt er letztlich? Ja, also, wo steht das? Ja, am ganzen Schluss des Verses. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, also wenn er aus Bethlehem kommt, geboren wird, dann ist der Messias ein Mensch. Aber wenn seine Ursprünge von der Ewigkeit her sind, dann ist er Gott. Das ist ein klares Zeugnis des Alten Testaments, dass der Messias Gott und Mensch in einer Person sein würde. Wie wir das ja schon an vielen anderen Stellen, auch schon bei den messianischen Prophezeiungen, haben wir das so behandelt. An vielen anderen Stellen kann man das auch sehen. Zum Beispiel, ich meine jetzt im Alten Testament, schlagen wir doch nochmals Repetition, Jesaja 9 auf. Das ist auch unterschiedlich gezählt, je nach Bibelausgabe. Also Jesaja 9, bei mir ist es Vers 6 und bei anderen ist es wahrscheinlich Vers 5. Denn ein Kind, das ist auch eine Stelle, die die alten Rabbiner eindeutig auf den Messias gedeutet haben. Liest jemand vor? Ja, also hier wird auch wieder gesagt, der Messias wird König sein auf dem Thron Davids. Das wird sich ja beim zweiten Kommen von Jesus Christus in der Zukunft so erfüllen. Aber was in Vers 6 steht, denn ein Kind ist uns geboren, das hat sich erfüllt bei seinem ersten Kommen in Bethlehem. Und damit ist klar, wenn es von dem Messias heißt, ein Kind ist uns geboren, dann ist er ein Mensch. Aber seinen Namen, wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibbor. Also wenn er starker Gott heißt, dann ist er eben Gott. Gott und Mensch in einer Person. Gut, jetzt Micha 5, dieser eine Vers ist so gut bekannt, eben auch vom Neuen Testament her, aber der Zusammenhang, was steht davor und was steht danach, das ist so wenig bekannt. Und lesen wir mal den Satz gerade bevor gesagt wird, und du Bethlehem. Jawohl. Wer ist dieser Richter Israels? Der mit dem Stab ins Gesicht geschlagen wird. Ja, das ist auch der Messias. Und das hat sich erfüllt in, können wir das aufschlagen, Matthäus 27 in der Passionsgeschichte. Matthäus 27, Vers 30. Die jüdischen Führer hatten Jesus Christus den Römern übergeben zur Hinrichtung und damit stand das alles in ihrer Verantwortung, was ihm von den Soldaten angetan wurde. Liest jemand vielleicht von Vers 27 bis 30?
Und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten
Ja, also dieses Schlagen mit dem Stab auf den Kopf des Richters Israels, das steht in direktem Zusammenhang mit der Kreuzigung. Aber wenn wir jetzt da in Micha 4, Vers 14 lesen, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Was steht denn gleich davor? Also jetzt lesen wir mal die Bibel rückwärts, wie auf Hebräisch. Ja? Es lohnt sich manchmal einen Text, normalerweise liest man einen Text vorwärts, aber manchmal hilft es auch rückwärts zu gehen, um den ganzen Textaufbau zu analysieren. Was steht gleich davor? Warum ist da die Rede vom Richter Israels, der geschlagen wird? Ja, jetzt gerade nur direkt vor diesem Satz. Aber schon ein bisschen weit weg. Von Vers 14. Also wir müssen aufpassen, vielleicht haben andere ein bisschen andere Zählung. Ich meine den Vers eben vor und du Bethlehem Ephrata. Bei Gewissen ist es Kapitel 5, Vers 1. Eben dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Und dann sagen sie, man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Also da hört man Leute sprechen, die sind in Not, weil eine Kriegsbelagerung stattgefunden hat. Und dann wird gleich gesagt, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Jetzt, die ganzen Verse davor sprechen von einer schrecklichen Belagerung ab Vers 11 bei mir. Und nun haben sich viele Nationen wieder dich versammelt. Ist das bei allen vier Vers 11? Da geht es also um einen schrecklichen Krieg. Viele Nationen kommen, gegen wen? Ja, da wird ja ausdrücklich dann in Vers 13 die Tochter Zion erwähnt. Das ist Jerusalem. Also es geht um einen Krieg, wo viele Nationen gegen Jerusalem kommen und Jerusalem vernichten wollen. Liest nochmals jemand Vers 11. Und dann wird erklärt, aber diese Nationen, die so gegen Jerusalem kämpfen, die verstehen nicht, was Gott im Sinn hat. Seine großen heilsgeschichtlichen Pläne kennen sie nicht. Liest jemand Vers 12?
Aber sie kennen nicht die Gedanken des Herrn und verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie gesammelt hat, die Gaben auf den Händen.
Jawohl. Also die realisieren nicht, all diese Völker, die gegen Jerusalem kommen, die realisieren nicht, dass sie eigentlich wie geerntete Gaben sind, die man schon zusammengebunden hat, eben quasi schön zusammengesammelt hat, und dann werden sie aber gedroschen. Und das Dreschen, das ist ein gewaltsamer Akt, nicht wahr? Die sollen eben gedroschen werden, diese Nation, die kommen eigentlich zu ihrer eigenen Vernichtung gegen Jerusalem. Und dann wird erklärt, wer wird dreschen? Ja, Jerusalem selber wird sie schließlich dreschen und besiegen. Vers 13 liest du gerade, Peter. Jawohl. Also schließlich werden diese Nationen, die gegen Jerusalem kommen, vernichtet werden und all das, was an Kriegsbeute übrig bleibt, wird dem Herrn der ganzen Erde zukommen. Wer ist dieser Herr der ganzen Erde? Ja, das ist der Messias, wenn er kommt als König. Also um welche Belagerung geht es hier? Nicht ganz. Man müsste sagen, das ist die Zeit von Harmagedon. Harmagedon ist ja eine Ebene in Nordisrael, im Hinterland von Haifa. Aber hier geht es ja um Nationen, die kommen gegen Jerusalem und wollen Jerusalem vernichten. Das ist der letzte Angriff gegen Israel, wo Israel völlig überrannt werden wird. Nämlich auch für uns noch in der Zukunft, wenn die, nach der Entrückung der Gemeinde, wird Israel von Norden her überrannt werden. Von wem? Vom? Nein. Volk des Nordens, von den Syrern, stimmt alles. Schlagen wir, ja, jetzt machen wir 20 Minuten Pause und dann schlagen wir Daniel 11 auf. Wir sind stehen geblieben bei diesem Angriff auf Jerusalem in der Zukunft. Viele Nationen versammeln sich gegen Jerusalem, um es zu vernichten. Aber es wird letztlich ihr eigener Untergang. Und dazu lesen wir aus Daniel 11. Ich wiederhole, was ich schon viele Male erzählt habe. Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllte Prophetie über den König des Nordens und den König des Südens. Über 150 prophetische Einzelaussagen, die sich in der Reihenfolge, wie sie vorgestellt werden, erfüllt haben. Dann springt die Prophetie in Daniel 11, 36 in die Endzeit. Verse 36 bis 39 beschreiben den Antichristen, den kommenden falschen Messias in Israel. Und Vers 40 erklärt, wie in der Endzeit der König des Südens mit Israel und dem Antichristen zusammenstoßen wird. Und das wird die Gelegenheit sein für den König des Nordens, Israel von Norden her auf dem Landweg und vom Mittelmeer her zu überrennen. Dann geht er durch das ganze Land Israel hindurch, erobert auch noch Ägypten und kehrt dann wieder zurück, um Jerusalem noch einmal zu belagern, und dann kommt sein Untergang. Jetzt müssen wir noch deuten, bevor wir den Text lesen, was bedeutet der König des Südens? Ja, und wieso wissen wir, dass es Ägypten ist? Mit Gewissheit. Ja, ganz einfach, weil in der erfüllten Prophetie von Vers 1 bis 35, da kommt ja der König des Südens ständig vor. Das war immer in der Geschichte Ägypten. Und der König des Nordens? Syrien, in der erfüllten Prophetie. Wobei, eben Großsyrien. In der erfüllten Prophetie war das das Gebiet von Syrien, Libanon, über Gebiete der heutigen Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, das ganze Gebiet und auch Jordanien. Das war der König des Nordens. Und das sind viele Nationen. Und so sehen wir, das geht ganz parallel, das, was wir da in Micha 4 haben, das ist der gleiche Angriff des Königs des Nordens in Daniel 11. Aber da wird der Feldzug genau beschrieben. Ich habe einen Plan gezeichnet für diesen Feldzug. Können wir das kurz lesen? Verse 40 bis 45. Wer liest gerne?
Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen.
Stopp. Zur Zeit des Endes, das heißt in der Endzeit, wird Ägypten mit ihm, dem Antichristen von Israel, zusammenstoßen. Jetzt wissen wir also, dass es, was mit Ägypten noch kommen wird. Es wird eine militärische, kriegerische Konfrontation geben im Süden. Und dann?
Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen.
Das ist das Land Israel in der Bibel. Das Land der Zierde, Gottes herrliches Land. Ja?
Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen.
Südjordanien?
Und Moab?
Mitteljordanien?
Und die Vorletzten der Kinder Ammon?
Das ist Nordjordanien.
Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen.
Das ist ein innerislamischer Konflikt. Jetzt wissen wir, wohin der Reichtum Ägyptens einmal gehen wird.
Und Libya und Äthiopien werden in seinem Gefolge sein.
So, und jetzt wissen wir auch noch, was mit Libyen kommen wird. Die werden verbündet sein mit all diesen aus dem Norden. Diese Koalition werden sich auch gegen Ägypten stellen. Und dann hast du gelesen, die Äthiopier. Es steht bei anderen etwas anderes. Kuschiter. Kusch ist in der Bibel immer das Land südlich von Ägypten. Und das heißt in erster Linie Sudan, das man auch eben im Altertum Äthiopien genannt hat. Darum, der Kämmerer aus Äthiopien, der kam aus dem Sudan. Das Königreich der Kandaze, er war ja Finanzminister der Kandaze, das war im Gebiet des heutigen Sudan. Man hat das archäologisch auch ausgegraben. Man kennt dieses Reich der Kandaze. Und so ist also Kusch ganz speziell Sudan. Im weiteren Sinn kann dann Kusch eben auch bedeuten Äthiopien, Eritrea. Aber die erste Bedeutung ist Sudan. Darum, wenn man also liest in der Bibel, Kusch, kann man immer wieder für sich schnell einsetzen, Sudan, weiß man, woran man ist. Und sehen wir, das sind auch islamische Länder. Libyen, Sudan und all das, was wir da aufgezählt haben im Zusammenhang mit dem König des Nordens, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Afghanistan, habe ich Tadschikistan erwähnt? Afghanistan, Pakistan, Irak, alles islamische Länder. Und die werden Israel überrennen. Das Ziel ist die Vernichtung Israels. Und heute verstehen wir, woher kommt diese Kraft, die diese Länder zusammenbringt, um Israel zu vernichten. Das kommt aus dem Islam. Da sehen wir also, der Islam wird in der Bibel vorausgesetzt und spielt eine wichtige Rolle für die Endzeit. Und die Endzeit ist ja die Zeit, wo die Juden heimkehren in ihr Land und den Staat wieder gründen. Das ist unsere Epoche. Also, Libyer und Sudaneser werden in seinem Gefolge sein. Weiter.
Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimme, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastzelt aufschlagen zwischen den Meeren und den Bergen der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen.
Also, da ist Ägypten erobert und dann hört diese Koalition Gerüchte aus dem Norden, dem Osten und das macht ihnen Angst. Die wollen ihre Position im Land Israel wieder festigen. Und darum heißt es, er kehrt dann zurück und wird wo seine Position aufrichten? Zwischen dem Mittelmeer und... Was ist der Heilige Berg? Der Tempelberg. Also auf der Höhe Mittelmeer, Jerusalem. Dort wird er seine Front aufrichten. Jetzt nur nebenbei gesagt, jetzt weiß man auch, was mit Harmagedon ist. In dieser Zeit wird ja das wiedererstandene Römische Reich und die EU haben ja schon die Europavisionäre gesehen als das wiederhergestellte Römische Reich. Schon Emil Luss sagte als Europavisionär in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und die Bibel sagt, dass das wiederhergestellte Römische Reich wird mit Israel und unter dem Antichristen ein Bündnis schließen, ein Sicherheitsbündnis. Und darum muss eben der Westen eingreifen. wenn Syrien mit all seinen Verbündeten Israel überrennt und wenn der König des Nordens in Ägypten ist und dann aus dem Norden eben Gerüchte hört, dann ist das eben das Gerücht, das jetzt mobilisiert wird von Europa her. Und wenn die da kommen, wo ist der Militärhafen in Israel? In Haifa. Und Harmagedon liegt im Hinterland von Haifa. Und in der Harmagedon-Ebene gibt es einen der größten Militärflughäfen Israels mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Man kann das sehr schön sehen, wenn man auf dem Karmel ist, bei Muchraka. Sieht man runter in die Harmagedon-Ebene, sieht man den Militärflughafen. Also die können mit den Schiffen übers Mittelmeer nach Haifa kommen und mit den Flugzeugen direkt in die Ebene Harmagedon. Und dann bilden die dort eine Front im Norden von Israel, während Syrien mit seinen Verbündeten eine Front bildet auf der Höhe Jerusalem-Mittelmeer. Man kann das mal zu Hause auf der Karte einzeichnen, dann sieht man die beiden Fronten. Und darum, wenn ich morgen in einer Woche eine Gruppe abhole in Tel Aviv, am Flughafen, dann mit ihnen nach Jerusalem hinauffahre, dann kann ich ihnen erklären, hier jetzt auf dieser Straße vom Flughafen nach Jerusalem, das ist das Gebiet, wo Syrien die Front aufstellen wird mit den Verbündeten in diesem letzten Kampf. Und dann lesen wir am Schluss, er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also Jesus Christus wird dann auf dem Ölberg erscheinen. Da müssen wir Sacharja 14 dazu aufschlagen. Liest jemand Sacharja 14, 1 bis 2?
Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Hühnergut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Frauen werden geschändet, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen.
Sehen wir, es wird eine Katastrophe werden für Jerusalem. Und diese alle Nationen nach Jerusalem, das wird erklärt, was alle bedeutet, in Kapitel 12. Das hängt ja alles direkt zusammen. 12, 13, 14 ist eine Einheit. Schauen wir mal, Sacharja 12, Verse 1 und 2. Jawohl, oder wörtlich übersetzt, und auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung von Jerusalem. Noch Vers 3, bitte.
Und es wird geschehen an jedem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen, und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln.
Jawohl. Und eben dieses Alle heißt speziell nach Vers 2 alle Völker ringsum. Aber ringsum in einem sehr weiten Sinn. Ja, der König des Nordens meint das Gebiet bis nach Pakistan. Und jetzt sehen wir also, das wird eine Katastrophe werden für Jerusalem. Jerusalem wird für diese Völker eine Taumelschale, das ist eine Schale mit Alkohol. Und wer zu viel trinkt, der wird besoffen. Das heißt also, diese Völker werden besoffen sein vom Gedanken, wir müssen Jerusalem erobern. Und das ist genau das, was wir heute in der islamischen Welt sehen. Diese Betrunkenheit. Jerusalem müssen wir den Juden um jeden Preis entreißen. Das muss die Stadt der Palästinenser werden. Und der Judenstaat muss verschwinden. Und bedenken wir eben, auch der Iran, dieser Todfeind Israels, ist Teil des Königs des Nordens. Also, die sind so verrückt, schon heute, dass die eine Atombombe wollen. Aber es geht letztlich um Jerusalem und wegen dieser beiden Moscheen obendrauf, der Felsendom und die El-Aqsa-Moschee. Und jetzt sehen wir, das ist die Taumelschale, und dann wird noch erwähnt, ein Laststein für alle Völker. Was ist ein Laststein? Ja, das ist also ein Stemmstein, den junge Leute benutzten, um ihre Kräfte zu messen. Starke brachten es vielleicht bis auf Brusthöhe und noch stärkere auf Kopfhöhe und die stärksten über den Kopf, aber wehe, wenn man dann losließ. Und darum heißt es hier, Jerusalem wird zu einem Laststein werden, also zu einem Maß, an dem sich die Völker ihre militärische Kraft messen können. Aber der Herr sagt, alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Das wird für sie eine Katastrophe werden. Und die weiteren Verse zeigen dann, wie der Überrest aus Juda in diese Kämpfe, in diese Schlusskämpfe ganz erfolgreich eingreifen wird. Und das entspricht bei Micha 4, Tochter Zion, mache deine Hufe werden wie Erz werden. Und du wirst diese Völker zerstampfen. Und eben jetzt Sacharja 14, Vers 1 und 2 haben wir schon gelesen. Und jetzt müssen wir Vers 3 dazu lesen. Jawohl. Jesus Christus wird selber wieder kommen. Und hier wird gesagt, der Herr wird ausziehen, also der ewige Gott. Aber in Vers 4 steht, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und er ist ja in Bethlehem als Kind geboren worden. Mit Füßen. Da sehen wir, Gott hat Füße, weil Gott eben Mensch geworden ist. Und so heißt es, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, der Ölberg wird sich spalten und der in Not gekommene Überrest in Jerusalem wird dann in dieses Tal hineinfliehen und bis nach Azel, also gegen in die judäische Wüste, die gerade hinter dem Ölberg ist, werden die Zuflucht finden. Und der Herr wird eingreifen und Jerusalem in der größten Not befreien und diese Völker vernichten. Und darum, letztlich, die kennen die Gedanken des Herrn nicht, haben wir gelesen in Micha 4. Die wissen nicht, dass sie eigentlich wie Garben sind, die versammelt werden und dann werden sie gedroschen. Und dann haben wir gelesen, und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Das sind alle alttestamentlich Gläubigen, die werden bei der Entrückung der Gemeinde auferweckt werden. Zusammen mit den Gläubigen der Gemeindezeit, der letzten 2000 Jahre. Und die dann bei der Entrückung noch leben, werden sofort umgewandelt werden, sagt 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende. Und die werden entrückt werden. Und dann, wenn Jesus Christus wiederkommt, kommt er mit allen Heiligen, mit allen Gläubigen, die werden ihn begleiten. Und das werden die Gläubigen der Jetztzeit, werden das alles miterleben. Und dann lesen wir in Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Ja, und jetzt gehen wir zurück zu Micha. Jetzt schließt sich das Bild. Wir sehen also klar, auf der einen Seite heißt es dort, dass diese Völker, die gegen Jerusalem kommen werden, die werden gedroschen werden. Aber Jerusalem selbst wird in die größte Bedrängnis und Not kommen. Sacharja 14 beschreibt, bevor der Herr auf dem Ölberg kommt, wird Jerusalem erobert werden. Es wird schrecklich sein, was da geschieht. Und jetzt lesen wir nochmals Micha 4, Vers 14. Ja, es ist ganz dicht. Also zuerst sagt Gott zu Jerusalem, sie sollen ihre Truppen zusammenstellen. Das heißt, dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Das ist ein militärischer Ausdruck im Hebräischen. Das Gedränge, das meint die Truppen, die man dicht zusammenstellt. Also stelle dich in Schlachtposition. Und dann hört man die Stimme der Erschrockenen in Jerusalem. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. All diese Völker kommen gegen Jerusalem. Und dann stellt sich die Frage, wieso lässt Gott das zu? Und der Prophet sagt, mit dem Stabe schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Das hängt immer noch damit zusammen, dass der Messias damals so geschmäht und verworfen worden ist. Aber sehen wir das prophetische Wort, wie dicht die Gedanken sind. Und in einem Vers ändern die Redenden, ja? Gott sagt, nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Die Jerusalemiter sagen, man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Und dann gibt der Prophet die Antwort, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Und da fragt man sich, wer ist der Richter Israels? Das ist der Mann aus Bethlehem. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist Gott und Mensch in einer Person. Und dann geht es weiter, Vers 2, wer liest nochmals? Jawohl. Ja, also Gott gibt sie, Israel, dahin, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Das spricht also davon, dass Gott sein Volk sich selbst überlässt, bis der Moment kommt, dass der Messias von einer Frau in Bethlehem geboren wird. Wir haben ja eigentlich in Kapitel 4 noch mehr gelesen, aber noch nicht besprochen. Schauen wir nochmals, ab Vers 9 hatten wir gelesen. Lies nochmals jemand Vers 9 und dann sehen wir den Zusammenhang mit dieser Gebärenden und der Zeit, bis die Gebärende geboren hat. Lies jemand Vers 9? Jawohl. Also, jetzt sagt Gott zu Jerusalem, was hast du für ein Angstgeschrei? Gibt es keinen König in Jerusalem? Also hier geht es noch um die Zeit, als sie Könige hatten. Und die letzten Könige von Judäa waren Joachim, Zedekia. Die haben alle diese Belagerung durch die Babylonier erlebt, um 600 vor Christus, nicht wahr? Aber das wurde zu einer so schrecklichen Zeit. Die haben geschrien in Angst, als die Babylonier kamen und Jerusalem zerstören wollten. Und Gott sagt, hast du keinen König, dass du ein Geschrei hast? Hast du keinen, der dir Rat gibt, was man in dieser Situation tun soll? Du schreist wie eine, die in größten Schmerzen der Geburt liegt. Und die Geburtswehen sind ja ganz extrem stark. Wenn man die Schmerzen kann man ja so subjektiv auf einer Skala von 1 bis 10 kann man die beschreiben. Und es gibt manchmal Ärzte, die sagen, wenn man Schmerzen hat, was stellen Sie sich vor, diese Schmerzen, wo würden die Sie ansiedeln? Und sagt jemand vielleicht so, ich habe mal diesen Fall erlebt und habe gesagt, ja, vielleicht so 6, aber es wurde 10 eingestuft. Und die haben dann Morphium gegeben. Und das war ein Schmerz, der Schmerzstärke wie bei der Geburt. Und so kann man dann eben mal ein bisschen mitfühlen, was das bei der Geburt ist. Und das sind enorme Schmerzen. Nur natürlich, das kommt auf die Kultur drauf an. Es gibt Kulturen, da schreien die Frauen beim Gebären nicht. Aber in Italien ist das ganz anders. Und das hat auch Vorteile. Das hat nämlich eine schmerzmildernde Wirkung. Weil durch das Schreien wird das Hörzentrum wird belastet. Und wenn das Gehirn dann die Daten im Gehörzentrum verarbeiten muss, kann es nicht gleichzeitig alle Schmerzdaten verarbeiten. Und darum, das funktioniert. Und man kann ja auch Zähne ziehen, ohne Spritze. Einfach indem man die Musik immer höher aufdrehen lassen kann. Aber es ist keine gute Methode, das macht die Ohren kaputt. Aber es funktioniert. Also eben, aber hier wie gesagt, die sind in größter Not, sie schreien wie eine Gebärende. Ja, das ist die Südländer und die in Mittelmeerländern ist man eben mit den Gefühlen etwas anders als so in Mitteleuropa. Und Israel gehört eben auch zu den Mittelmeeranrainern. Und darum wird also gesagt, brich aus, Tochter Zion, gleich einer Gebärenden, denn nun wirst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Felde wohnen und bis nach Babel kommen. Das ist die Wegführung der Juden nach Babylon. Das hat sich erfüllt in den Jahren 606 bis 582 vor Christus. In 4 Wellen wurden sie deportiert. Aber dann sagt der Prophet, und das im 8. Jahrhundert vor Christus, wie wir ja wissen, Micha lebte im 8. Jahrhundert. Was sagt Gott schließlich?
Dort wirst du gerettet werden. Dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen.
Jawohl. Also, es wird für das Volk Israel, für das jüdische Volk, wird es eine Rettung geben, schließlich eine Rückkehr aus Babylon. Und das hat sich dann im Jahr 539 erfüllt, als die Perser Babylon eroberten und den Juden die Erlaubnis gaben, zurückzukehren. Und dann beginnt eben ab Vers 11 wieder ein neues Thema, wieder eine Belagerung von Jerusalem. Aber nun nicht die Belagerung bei Nebukadnezar, sondern die Belagerung in der Endzeit. Und dann wird gesagt, jetzt kommen viele Nationen und wollen Jerusalem vernichten, aber letztlich wird das für sie eine Katastrophe werden. Aber gleichzeitig ist es eben ein Zucht über Israel. Warum? Man hat mit dem Stab eben auf den Backen des Richters Israels geschlagen. Das ist der Messias, der in Bethlehem geboren werden sollte. Und dann wird erklärt, eben in der Zeit, auf eine Zeit wird Israel dahingegeben werden, bis dann eben eine Gebärende den Messias gebiert. Und das ist die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Da kommen ja die letzten Propheten der Bibel, nämlich welche? Sie kamen zurück aus Babylon und dann kamen nur noch 3 Propheten. Haggai, Zacharia und Malachi. Und dann Um 400 war es, vor Christus war es fertig. Es gab keine Propheten mehr. Gott hat geschwiegen durch Schriftpropheten. Und er hat sein Volk dahingegeben, weil sie wieder sich von ihm entfernt hat. Sie hatten sich wieder von ihm entfernt. Und da war ein Schweigen. Und da waren sie dahingegeben als Volk ohne quasi Funkkontakt mit den Schriftpropheten, wie das früher war. Bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und dann kam der Messias in Bethlehem. Und ein Überrest, der Rest, der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren oder umkehren, kann man übersetzen, samt den Kindern Israel. Das heißt also, ein Überrest wird dann zum Glauben kommen. Seine Brüder, das sind die aus Judäa, denn der Messias kommt ja aus Judäa. Wird darum auch in der Stadt, jüdischen Stadt Bethlehem geboren. Ein Überrest seiner Brüder wird umkehren, samt den Kindern Israel. Was bedeutet das, die Kinder Israel? Ja, ich höre es. Ich habe es gehört. Ja, also die 12 Stämme. Es ist ja so, zur Zeit Jesu gab es Israeliten aus allen 12 Stämmen im Land. Darum sagt ja auch Paulus vor Agrippa in der Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht im Tempel. Und wir wissen ja zum Beispiel, die Prophetin Hanna in Lukas 2, die war aus dem Stamm Aser. Das ist einer der 10 Stämme. Es gab eben schon in der Königszeit Überläufer aus allen Stämmen nach Süden. Und darum waren alle 12 Stämme vertreten. Und der Jakobusbrief richtet sich ja an messiasgläubige Juden. Aber wie grüßt er am Anfang? An die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also ein Überrest wird, wenn der Messias geboren wird in Bethlehem von einer Gebärenden, wenn diese Zeit des Dahingegebenseins vorbei ist, und dann wird ein Überrest aus Judäa umkehren, zusammen mit solchen aus den 10 Stämmen. Und dann wird erklärt, und dieser Mann aus Bethlehem, das ist der Herrscher über Israel, und der wird einmal diese Herrschaftsstellung dann einnehmen. Vers 3 springt jetzt bereits wieder in die Zukunft. Liest jemand Vers 3? Jawohl. Er wird kommen auf dem Ölberg, wird Jerusalem befreien und dann wird er das Volk Israel weiden, wie ein Hirt seine Herde weidet. Und dann werden sie in Sicherheit wohnen und er wird groß sein, bis wohin? Bis nach Thailand und die Philippinen. Oder? Das Festland, das am weitesten entfernt ist von Jerusalem. Und das heißt, über alle 5 Kontinente wird er herrschen, als König im 1000-jährigen Reich. Und dann wird noch gesagt, Vers 4,
dieser wird der Herr des Friedens sein.
Jawohl, wörtlich, und dieser wird Friede sein. Ja, in ihm ist der Friede begründet. Die Menschen versuchen, Frieden zu schaffen in dieser Welt und haben den Völkerbund geschaffen nach dem Ersten Weltkrieg. Der sollte weitere Kriege verhindern. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, haben wir die Organisation abgeschafft. Und die UNO gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die hat man immer noch nicht abgeschafft. Aber die hat immer noch den Auftrag, Weltfrieden zu schaffen. Das ist festgeschrieben. Und niemand schafft es. Weil ohne Jesus Christus kann diese Welt keinen Frieden haben. Aber dann wird es wahr werden. Und dieser wird Friede sein. Aber jetzt hören wir wieder die aus Jerusalem. Was sagen sie in Vers 4?
Wenn Assur in unser Land kommt.
Jawohl. Genau. Also, das ist so, wir haben gelesen von dem König des Nordens in Daniel. Und dieser Feind, der König des Nordens, also dieses riesige Gebiet von Syrien, Libanon bis Pakistan, wird in den früheren Propheten genannt Assyrien oder Assur. Also wenn man liest in Jesaja 10 und Jesaja 28 und eben in Micha, da war ja ein Zeitgenosse von Jesaja, und so weiter, finden wir immer wieder Assyrien. Das ist derselbe Feind wie der König des Nordens. Jetzt geht es wieder hier um diesen Angriff, wenn die Israel überrennen werden. Da sagt der Überrest, wenn Assyrien in unser Land kommen, und in unsere Paläste treten werden, dann werden wir 7, 8 Führer, Generäle, aufstellen gegen sie. Das ist ein Zahlenspruch. 7 Hirten und 8 Menschenfürsten. Und das ist ein Zahlenspruch, da wird die letzte Zahl wird betont. Oder? In Hiob 33 steht, Gott spricht mit allen Menschen auf verschiedene Arten und dann heißt es, dies tut Gott mit jedem Menschen 2, 3 Mal. Um zu betonen, 3 Mal. Oder wir haben Zahlensprüchen in Sprüche 30. 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind und 4, die ich nicht begreife. Dann werden diese 4 aufgezählt. Aber das vierte, das ist dann das Wichtigste. Er zählt verschiedene Dinge aus der Natur, die eigentlich unverständlich sind. Der Weg des Adlers am Himmel und so weiter. Und das vierte ist das Unverständlichste. Der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Und so findet man diese Zahlensprüche noch an anderen Stellen der Bibel. Also wenn das heißt, wir werden 7 Hirten und 8 Menschenfürsten aufstellen, das heißt das im Klartext, nicht poetisch, 8 Führer. Das sind Fürsten, die auch gleichzeitig Hirten sind. Das ist der Überrest, der eben in den Schlusskämpfen, wie ich das schon erklärt habe, werden die ganz entscheidende Siege erreichen. Und dann heißt es Vers 5, jawohl. Also, wenn dieses Großreich unter der Führung von Syrien eben Israel überrennt, dann wird Jesus Christus letztlich Israel retten. Und dann wird aber der Überrest aus Israel, das Gebiet, aus dem sie kommen, das Land Nimrods, dann militärisch noch in Schach halten. Das heißt, das Land Nimrods mit dem Schwert weiden. Aber Jesus Christus ist es, der rettet. Er wird uns von Assyrien retten, wenn es in unser Land kommen und wenn es in unsere Grenzen treten wird. Also wir können Achmaninetschad sagen, wie das Ganze ausgehen wird. Und allen anderen können wir sagen, wir wissen das aus der Bibel, was kommt. Und dann ist es so schön, Vers 6 beschreibt dann all die Juden, die dann in dieser Zeit eben zum Glauben gekommen sein werden, Sacharja 12, Vers 10, wir haben ja Sacharja 12 gelesen, sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden dann weinen und wehklagen über den Messias, wenn er kommt auf dem Ölberg und sie sehen seine Wunden in seinen Händen. Und dieser Überrest wird ein Segen werden für die ganze Welt. Lies immer nochmals Vers 6. Jawohl, wir werden eine Erfrischung sein für diese Welt. Und da können wir uns fragen, und wie ist es bei uns? Also es kann sein, dass wir als Gläubige eine Belastung sind für unsere Geschwister. Aber das Richtige wäre, dass wir wie ein Regenschauer sind auf das Kraut, das nicht auf Menschen wartet, also das nicht wartet auf künstliche Bewässerung von Menschen, Einfach ein Gebet, das einfach, ohne dass man da groß etwas organisiert, einfach wird es erfrischt. So werden die sein und so sollten wir auch sein. Vers 7 und jawohl. Letztlich werden sie eben militärisch so erfolgreich sein in dieser letzten Phase dann. Aber Daniel 12 sagt, dass das alles dauern wird, bis die Kraft des heiligen Volkes zerbrochen ist. Also Israel wird wirklich bis an den Punkt kommen, wo man gar keinen Ausweg mehr sieht. Und dann wird der Herr kommen und wird sie eben von Assyrien erretten. Ja? Nein.
Es werden viele Truppen dort sein, ja, und viele Getrennung, aber so ein Atomkrieg.
Gut, aber es gibt schon Hinweise in anderen Stellen, dass in diesem letzten Krieg schrecklichste Waffen zur Anwendung kommen werden. Und darum. Diese ganze Bedrohung ist schon eine reale. Und der Herr selbst sagt ja in Matthäus 24 von diesem Krieg, der 3,5 Jahre dauern wird, wenn diese Tage von Gott nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Das heißt, die Menschheit würde sich selber ausrotten. Steht nicht keine Seele errettet, sondern kein Fleisch errettet. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Also die militärische Bedrohung wird so schrecklich sein, dass wenn Gott das nicht dort stoppen würde, würde die ganze Menschheit sich selber ausrotten. Darum also die ganzen Bedrohungen, die sind real, das ist nicht nur einfach Fantasie. Aber Gott wird es nicht zulassen und wird auch Israel letztlich befreien. Und all das, was Völker gegen Israel planen, wird letztlich ihr Verderben bedeuten. Und das hat Gott schon Abraham gesagt in 1. Mose 12. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und wer dich segnet, den werde ich segnen. Und das kann man durch die ganze Geschichte hindurch verfolgen, dass Völker, die sich an Israel vergriffen haben, die haben nachher eine Katastrophe erlebt. Ägypten hat die Israeliten unterdrückt und dann kam der Zusammenbruch des ägyptischen Reiches und der Auszug aus Ägypten. Und später hat das assyrische Reich die 10 Stämme weggeführt und bald darauf ist das Assyrische Reich untergegangen. Dann haben die Babylonier sie weggeführt, 70 Jahre später waren die Babylonier besiegt. Und dann haben sich später die Perser vergriffen an den Juden und dann kam Alexander und hat ganz Persien zusammengeschlagen. Und später hat sich das Griechische Reich an den Juden vergriffen und dann kamen die Römer und übernahmen die Herrschaft. Und so geht das durch die ganze Geschichte hindurch weiter, bis heute. Und man kann sagen, jetzt habe ich vieles ausgelassen, das Dritte Reich wollte Juden vernichten und nach 12 Jahren war alles am Boden zerschlagen und Millionen Tote. Und jetzt die ganze islamische Welt will Israel vernichten, aber das wird letztlich ihre Katastrophe bedeuten. Und das könnten sie wissen, das war ja schon 1948, wollten sie ausrotten. Nach einem Jahr waren die alle besiegt, alle 10 Armeen etwa, die kamen gegen Israel. Dann haben sie es nochmals versucht im 6-Tage-Krieg. Nach 6 Tagen waren alle besiegt. Und dann haben sie es nochmals probiert im Yom Kippur-Krieg. Und nach einigen Wochen waren alle besiegt. Und jetzt wollen sie es wieder versuchen. Und die Bibel sagt uns, das wird ihre Katastrophe bedeuten. Aber es wird immer noch schlimmer und die Waffen werden immer schrecklicher. Und letztlich wird die letzte Befreiung Israels wird nur noch so geschehen, dass Jesus Christus selber kommen muss. Ja, und dann lesen wir noch den letzten Satz. Vers 8.
Deine Hand sei erhoben über deine Gegner und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden.
Jawohl. Also, da geht es um Jesus Christus, den Richter. Er wurde in Bethlehem geboren als Heiland, als Retter der Welt, der der Welt das Leben gibt, als das Brot des Lebens. Und jeder, der dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Aber wer diesen Retter eben ablehnt, der wird Jesus Christus, und das ist die gleiche Person, letztlich als Richter kennenlernen müssen. Ja, die Zeit ist vorbei. Jetzt fahren wir nächstes Mal dann weiter mit den späteren Propheten, ganz besonders mit Zacharia. Wollen wir noch beten zusammen?